Heute zu Gast der CEO von FreeNow, Marc Berg.
Branding ist natürlich ein Thema, gerade mit dem Rebranding, wo wir investiert haben und noch deutlich mehr investieren müssen und auch werden. Denn wir glauben, Top of Mind zu sein, ist eine der großen Voraussetzungen, um im Plattformgeschäft zumindest in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine führende Position einzuhaben.
Let's go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Was mir am Anfang nicht so richtig klar war, ist, wie groß FreeNow mittlerweile ist. Wir reden hier von einem Milliardenunternehmen und ihr werdet gleich im Podcast hören, in welchen Beziehungen diese Milliardenunternehmen-Bezeichnung gerechtfertigt ist. Jedenfalls hatte ich das nicht so im Blick. Ich kannte natürlich das Modell, das ehemalige MyTaxi, alle Arten von Mobilitätslösungen mittlerweile über eine App. Aber mittlerweile ein Global Player im Bereich der Mobilität, die treten tatsächlich an gegen Uber und andere. Und das vollkommen zu Recht, sind natürlich gebackt von den größten Automobilkonzernen der Welt. Über all diese Themen haben wir gesprochen, natürlich auch über ein anderes Thema, was ich mit FreeNow habe, was wahrscheinlich keiner checkt. Wie kann man nur mit der Marke so viel, Unsinn will ich nicht sagen, aber schwierige Sachen machen, dass der Name irgendwie so oft geändert wurde. Man kann sich jetzt ja kaum vorstellen, dass das irgendwie sinnvoll sein soll. Aber es war, glaube ich, doch unvermeidlich. Zumindest hat mir der Marc genau erklärt, wie es dazu gekommen ist. Also das ganz große globale Mobilitätsgame verstehen geht gleich hier los. Vorher noch der Hinweis, dass am 19. Mai des nächsten Jahres wieder die German Startup Awards verliehen werden an die Newcomerinnen und Newcomer, an Top-Gründer, Investoren, Social Entrepreneure. Jedenfalls werden jetzt noch bis Ende November herausragende Persönlichkeiten gesucht. Man kann Menschen nominieren, die man da sieht bei diesen Awards. Und zwar seinen Chef oder einen tollen Unternehmer aus der Nachbarschaft oder eine Firma, die man cool findet und dann den jeweiligen Gründer oder die Gründerin. Alle Infos unter germanstartupawards.de. Nominiert dort Menschen, die ihr schätzt als Unternehmerin, als Unternehmer. Und dann können die am 19. Mai nächsten Jahres da vielleicht geehrt werden. Ganz praktisch zu merken, weil am 17. und 18. Mai ist hier in Hamburg nämlich vorher OMR-Festival. Und jetzt kommt Marc Berg.
Marc Berg, hi.
Moin, moin.
Ja, ist so, ne? Milliardenkonzern?
Konzern tue ich mir mal schwer mit. Konzern sind wir hoffentlich nicht, weil damit verbinde ich irgendwie nicht nur positive Sachen. Ich würde das mal als Scale-Up bezeichnen. Und Milliarde bezieht sich ja mal auf was, ne? Da können wir vielleicht nachher nochmal. Die Bewertung. Ja, wir sind ja nicht öffentlich gelistet.
Und die gehört ja zu Daimler und zu BMW.
Genau, das sind unsere beiden Shareholder.
Und zu aber auch noch ein paar Finanzinvestoren?
Ja, genau. Wir haben ein Cap-Table, da sind die Mehrheit liegt bei Daimler und BMW, die halten ungefähr 90%, also anteilig jeweils 45. Und dann haben wir aus einem früheren Merger noch Finanzinvestoren, die ungefähr 10% halten.
Okay, okay. Aber ja. Fangen wir vorne an. Also ich meine, das gibt ja auch eine Vorgeschichte. Die FreeNow-Brand ist ja auch irgendwie mal früher MyTaxi gewesen zum Beispiel. Du bist früher unter anderem mal bei Otto gewesen, unter anderem sogar mal Mitgründer, nicht ganz, aber Aufsichtsrat und Mitinitiator von About You. Also habe ich auch erst kurz vor dem Podcast realisiert, dass du da irgendwie mit am Start warst und dann einen Weg gegangen und Klarna noch gemacht und jetzt halt dieses Scale-Up zu leiten. Erzähl mal so ein bisschen, wann war es für dich, wann ging die digitale Reise los?
Ich habe BWL studiert und bin dann erstmal so ein bisschen in der Beratungsschiene durch Praktika gelandet und habe da aber eher gesagt, so Prozessoptimierung finde ich gut, das ist so handfest. Das hat Spaß gemacht. Und habe dann nach zwei irgendwie recht anstrengenden Praktika gesagt, ich will jetzt mal so ein Lifestyle-Praktikum machen in der Stadt, die mir gefällt und irgendwie nicht gefühlt 18 Stunden am Tag arbeiten. Und bin dann nach Hamburg gekommen und bin da bei Otto gelandet. Das war gar nicht auf meiner Liste. Aber irgendwie hat ein Kollege von mir, der in Hamburg war, gesagt, pass auf, tolles Unternehmen und die machen viel und bewirb dich doch mal da. Und mit der Historie, die ich hatte aus der Beratung kommend, haben die gesagt, du, wir haben hier so eine Inhouse-Beratung. Willst du, da wäre doch was für ein Praktikum für dich, das würde eigentlich ganz gut passen. Und ich bin da hängen geblieben.
Also die ganzen Jahre bei Otto ging es eigentlich, über wie viele Jahre dann, wie lange warst du da?
Oh, lange. Also in Summe, glaube ich, fast 10 Jahre. Also
die Endstufe lange. War dann Strategiechef?
Genau, die Endstufe war dann für Hans-Otto Schrader, der war der erste CEO, der nicht aus der Familie kam seit langer Zeit. Oder ich glaube überhaupt, um ganz ehrlich zu sein. Und mit ihm hatte ich vorher schon ja zusammengearbeitet, als er damals für das Deutschlandgeschäft verantwortlich war, für die großen Universalversender. Und er wurde dann halt Konzern-CEO. Damals hat dann Hans-Otto gesagt, nee, pass auf, Marc, du musst dich schon einmal hinsetzen und wirklich überlegen. Zalando hat es auch geschafft. Ja, was können wir eigentlich als Otto-Gruppe machen, um wirklich nochmal einen richtigen Angriff zu machen? Und da haben wir ein bisschen hin und her diskutiert. Und habe ich gesagt, gesagt, also ich bin bestimmt nicht derjenige, der jetzt die grandiose Idee hat, aber ich habe über die Zeit ein paar Leute kennengelernt und wenn ich jetzt sage, ich kann mir ein paar Leute aus dem Konzern raussuchen und ein paar Externe dazu holen, dann würde ich zumindest mal einen Monat darüber nachdenken und mit denen reden, ob uns irgendwie ein Ansatzpunkt einfallen würde. Und dann gab es einen sehr unterhaltsamen Termin, wo dann Alex Graf dazu kam, Tarek war dabei, Hannes Wiese war damals noch in meinem Team, war auch dabei und noch zwei andere und wir saßen da wirklich und haben überlegt, wirklich so Art so Lager gebaut, ja, welches Lager ist denn dafür, sozusagen Versandhandel ganz sein zu lassen und nur Logistik zu machen, das war so Alex Graf, ich war eigentlich auch sehr stark in der Schiene zu sagen, klingt irgendwie sehr vernünftig. Und Tarek kam dann irgendwann auf eine Idee, die sozusagen die Ursprungsidee von About You war.
Aber wenn ich mir diesen Termin vorstelle, es gibt ja in Hamburg diese Legende von dem Haus, wo mal Udo Lindenberg und ich glaube Marius Müller-Westernhagen und Otto und so alle drin gewohnt haben. Und also ich glaube in den 70ern gibt es ja mal so eine WG. Ne? Das ist ja so ein bisschen so auch dieser Termin, wenn da jetzt Alex Graf, der hat jetzt irgendwie eine Milliardenfirma gebaut mit Striker, Tarek und Hannes Wiese haben irgendwie einen Milliardenkonzern gebaut mit About You. Du bist dann bei Klarna gewesen und auch unendlicher Milliardenkonzern mittlerweile, jetzt also war ja schon so The Billionaires Founder oder Directors Club,
ja, das hat
in the making.
Also das fühlte sich damals bestimmt nicht so an. Es war eher ein sehr lustiger, kreativer, aber auch sehr kritischer Workshop im Sinne von, sag mal, was können wir denn eigentlich auch wirklich gut
und wo sind wir noch dabei? Gab es noch irgendwelche anderen, die dabei
waren? Ja, war Just Schirmer noch dabei, ein liebgewonnener BC oder ehemaliger BCG-Partner, der hat mittlerweile dort aufgehört, der einfach ein sehr guter, kritischer Sparings-Partner ist.
Ne? Hat dann keinerlei Firmen gegründet, die irgendwie...
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, er hat sich selbstständig gemacht irgendwann mal und hat dann bei BCG aufgehört. Nee, aber das war die Gruppe. Ah, Tobias Krüger war noch dabei. Das war auch jemand, der mit bei mir im Team war, also ein Kollege von Hannes Wiesen, hat sehr, sehr stark sozusagen das Thema aus einer, wie sieht denn das Business Planning dahinter aus, wie baue ich die Finanzmodelle dahinter aus.
Aber du bist ja dann nach diesem Termin, dann ja, kurz danach, nach der Gründung auch bei Otto raus, dann zu Klarna.
Genau. Hatte verschiedene, ja nicht ganz, ich war noch 2-3 Jahre bei Otto und habe mich dann aber bei Otto eine Zeit lang mit dem Thema Payment auseinandergesetzt. Und dann wurde ich von Klarna angesprochen, ob ich nicht, die hatten die Sofortüberweisung gekauft und hatten die nicht richtig integriert in den Konzern, hatten auch irgendwie so eine Herausforderung, was mache ich eigentlich damit? Das fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Wir kommen auch mit Klarna Deutschland nicht so schnell voran, wie wir eigentlich wollen. Hatten auch ein bisschen Personalwechsel auf der Position und haben gesagt, Marc, hast du nicht Lust, das zu machen? Die Aufgaben waren relativ klar. Du musst dir überlegen, wie integrierst du die Sofortüberweisung und wie kriegen wir eigentlich Klarna in Deutschland, Österreich, Schweiz wieder auf den Wachstumskurs? Und war eine spannende Aufgabe. Und ich fand Klarna super interessant. Man hat auch gemerkt, im Vergleich zu RatePay waren die deutlich weiter und schon auch technologisch weiter. Das war, also Klarna hatte super viel Spaß gemacht. Also das war innerhalb von 2 Jahren sind wir die klare Nummer 1 geworden, haben natürlich auch noch BillPay damals gekauft. Also war eine super, super spannende Zeit, hat echt viel Spaß gemacht.
Und das ist ja mittlerweile, heute reden wir von 40, 50 Milliarden wert, ne?
Ja, ist Irrsinn. Also das ist 46 Milliarden, ist glaube ich die letzte Bewertung, die da ist. Also ich schätze auch mal.
Bist du noch Shareholder?
Ich habe noch Anteile, ja.
Okay, dann ist das ja für dich eine gute Zeit gewesen.
Nee, war eine spannende Zeit. Ich hätte natürlich gern mehr Anteile, aber das ist halt immer so eine Frage. Nee, es war eine super spannende Zeit, hatte auch ein super gutes Team, eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das war für mich das größte Learning aus dem Otto-Universum, wo ich eigentlich immer das Gefühl habe, ich bin einer der Schnellen, die da unterwegs sind, im Vergleich zu Klarna, wo ich mir irgendwie vorkam, also im Bahnsteig stehe und so ein ICE fährt an mir vorbei. Also diese Sebastian hatte das Mindset geprägt.
Der Gründer, Simatowski.
Genau. Sebastian Simatowski hatte sozusagen das Mindset geprägt. Schnell zu entscheiden per se ist ein Qualitätsmerkmal. Und wenn es falsch ist, musst du halt schnell korrigieren. Aber sagen wir so, eine 80-20-Entscheidung ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Er hat nicht Wert drauf gelegt, alles bis zum Ende durchzuanalysieren, was eher vielleicht die Historie war, aus der ich bei Otto sozialisiert wurde. Und das war am Anfang schwer, ne? Weil ich gesagt habe, ey, das Rebranding von sofort zum Beispiel, ne? Das war jetzt nicht, dass wir unglaublich viele AB-Tests gemacht haben, im Sinne von, was ist der Performance-Impact, wenn wir jetzt das Rebranding machen und so weiter. Und Orange wurde auf einmal pink und Sofortüberweisung ist verschwunden, eine sehr, sehr starke Marke eigentlich im deutschen Payment-Markt. Aber er hat gesagt, pass auf, die Strategie ist ganz klar, ich will es auf einer Marke haben, ja, und wir werden das jetzt machen, ja, und vielleicht werden wir ein Jahr ein bisschen strugglen, aber es ist trotzdem der richtige Weg und wir ziehen jetzt einfach durch.
Okay, aber trotzdem bist du dann gegangen,
ja,
und hast dich dann abwerben lassen.
Ja, der Hintergrund war, die haben mich damals gesucht für 3 spezifische Aufgaben. Die Integration der Sofortüberweisung, das Wachstum in Deutschland, Österreich, Schweiz hochzukurbeln und noch einen weiteren Buy Now Pay Later Anbieter zu kaufen und zu integrieren, das war BillPay. Und wir haben eigentlich gesagt, dafür braucht man 3, vielleicht 4 Jahre. Und es sind viele Sachen, also einfach per Zufall wirklich zusammengekommen, dass BillPay in einem Verkaufsprozess war, wir das sehr schnell abschließen konnten, dass die Integration von sofort deutlich schneller ging, als wir das geplant hatten und dass auch der Markt das Wachstums, also dass da wirklich ein Window of Opportunity für Buy Now Pay Later Produkte waren, dass auch das Marktwachstum stark skaliert hat und ich auch Glück hatte, die richtigen Leute das Team aufzubauen. Ich war nach 2 Jahren durch Und habe dann auch überlegt, was mache ich denn jetzt hier? Weil Teile der Aufgaben waren es auch, die Wertschöpfung in Stockholm stärker zu zentralisieren. Für das Thema Marke, für das Thema Engineering. Deswegen war ja die Integration von sofort wichtig. Im Prinzip hatte ich nachher Marketing, Vertrieb, PR und Communication dort. Und habe gesagt, es gibt bessere Vertriebsleute als mich. Ja, also da gibt es definitiv Leute, die das besser können. Und habe dann nach einer Aufgabe gesucht, wo ich mich wieder ganzheitlich um Unternehmen kümmern kann. Und nicht nur sozusagen nur die Commercial oder die Umsatzseite zu betreuen.
Und dann kam damals MyTaxi.
Genau, damals kam MyTaxi, hatte einen Anruf bekommen und eigentlich war ich gar nicht so beim Urlaub und hatte gar keine große Lust, darüber nachzudenken. Und dann haben die aber gesagt, ja, aber es geht um eine Firma in Hamburg und die ist eine Household-Brand sozusagen im App-Bereich in Deutschland. Und da habe ich schon gesagt, wer kann das denn sein? So viel gibt es ja gar nicht. Aber als sie dann gesagt haben, es ging um MyTaxi, da habe ich gesagt, das ist spannend, weil das ist so die eine App, die ich ganz früh als Nutzer drauf hatte, wo ich total begeistert war, weil ich das erste Mal diese App genutzt habe. Und gesagt, was ist das denn für eine geile User-Proposition? Ich sehe, wo das Taxi kommt, ich muss nicht draußen stehen, ich kann das in meinem PayPal-Account zahlen, ich fand immer Bargeld total nervig, also von jeher. Dann habe ich gesagt, das ist richtig spannend. Und habe gesagt, das würde ich mir gerne mal anhören und kam dann in die Gespräche.
Und wie groß war MyTaxi damals?
MyTaxi hatte, glaube ich, mit den Akquisitionen, die sie gemacht haben, schon relativ groß. Ich glaube, 650, 700 Mitarbeiter.
Oh, okay.
Ja, war schon ein großes Unternehmen. Sie hatten ja einige Zukäufe gemacht. Ne? MyTaxi war ja sozusagen der Nukleus. Ich weiß nicht, kennst du die Gründungsgeschichte von MyTaxi?
Ich kenne die Gründer so ein bisschen hier in Hamburg, ja, so nicht, sag mal, nee, das.
Die Gründung ist ja so, dass die beiden, also Nick Meses und Sven, irgendwie angeblich in München unterwegs waren abends und waren da ordentlich feiern und sind irgendwie nachts aus dem Club rausgestolpert und haben irgendwie versucht, eine Taxizentralnummer rauszufinden und es hat nicht funktioniert und da haben gesagt, also das ist auch totaler Murks, eigentlich möchte man mal so eine App haben. Und ursprünglich war MyTaxi gedacht als Lösung, als B2 oder als SaaS-Lösung, als B2B-Lösung für Taxizentralen. Also die sind zu Taxizentralen hin und haben gesagt, pass auf Leute, euer Callcenter ist eine Sache, wir bieten euch eigentlich die Softwarelösung, dass ihr direkt über eine App euren Kunden ansteuern könnt. Ihr müsst nicht immer Anrufe annehmen. Und die Taxifahrer, also die Taxizentralen haben das abgelehnt und gesagt, ach, zwischen uns und unseren Kunden passt kein Blatt. Und das funktioniert auch nicht. Und da haben die angefangen, einen eigenen Test aufzubauen, um zu zeigen, dass die Software auch funktioniert. Und haben gemerkt, dass das echt gut skaliert. Haben damals über Family and Friends ein bisschen Geld eingesammelt. Da kam halt das iPhone, hier liegt ja gerade eins auf dem Tisch von dir, kam raus und die haben das als Vertriebshebel genutzt. Haben gesagt, pass auf, wir geben jedem Taxifahrer ein iPhone, wenn der für uns fährt und Touren annimmt. Und das war die Gründungsgeschichte. Und das hat dann so gut skaliert, dass sie gesagt haben, wir vergessen diese B2B-Geschichte, sondern fokussieren uns eigentlich auf den Direct-to-Consumer-Bereich.
Aber warum heißt denn MyTaxi jetzt nicht mehr MyTaxi?
Oh, also die schwierigen Fragen. Warum heißt MyTaxi nicht mehr MyTaxi?
War das nicht eine starke Brand eigentlich schon?
Ja, starke Brand. Also das Schöne bei der Brand MyTaxi war ja, du hast einen Kategoriebegriff zur Marke gemacht, ne? Weil das Name Taxi da drin ist. Ne? Das heißt, organische Suchen, die du hast für Apps oder für sonst welche Services, ja, wenn du sagst, ich suche Taxi in Hamburg, dann ist halt MyTaxi allein als Name, weil Taxi drin ist, immer oben gewesen. Ja. Und das heißt, viel organischer User-Inflow gewesen. Das Problem mit den Kategoriebegriffen ist aber, dass du auf die Kategorie mehr oder weniger festgelegt bist. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, wie hat sich eigentlich mittlerweile FreeNow entwickelt, wir haben ja, Taxi ist ja nur noch ein einziger Vorfaktor, der bei uns auf der Plattform verfügbar ist. Ja, daneben haben wir das Private-Hire-Geschäft, also das lizenzierte private Mietwagengeschäft, was eher Richtung den Ubers dieser Welt geht. Dann haben wir Scooter integriert, wir haben E-Bikes integriert, wir haben Carsharing integriert. Also wir werden jetzt Public Transportation Test machen. Das heißt, die Plattform hat sich so weiterentwickelt, dass das unter der Marke MyTaxi auch schwer zu vermitteln gewesen wäre. Zumindest für Neukunden im Sinne von, die suchen halt nach einem Taxi-Dispatcher, aber nicht nach einer App, die eigentlich Mobilität bewerkstelligen soll in Summe.
Okay, also ihr seid mittlerweile, um es mal, wo ihr jetzt angekommen seid, haben wir am Anfang schon gesagt, irgendwie sicherlich Milliarden wert. Gibt es auch die Gerüchte, dass es immer wieder Übernahmeangebote gibt irgendwie an eure Shareholder für in dem Bereich. Wie viel Umsatz macht irgendwie FreeNow jetzt aktuell?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich darf dazu nichts sagen, weil der Hintergrund ist nicht, weil wir uns irgendwie zieren. Ich würde das eigentlich sehr gerne kommunizieren, weil es ja auch Vergleichbarkeit in dem Markt schafft, weil wir wirklich ein großes Unternehmen mittlerweile aufgebaut haben. Aber wir haben halt zwei börsennotierte Unternehmen. Ja, und da muss man immer vorsichtig sein, wer darf eigentlich was zu Umsatz- und Ergebniszahlen sagen. Und da gibt es halt eine klare Richtlinie. Der Einzige, der Umsatz- und Ergebniszahlen kommuniziert, ist der Konzern. Das heißt, Daimler und BMW dürfen das kommunizieren.
Was ist das Letzte, was Sie gesagt haben?
Die kommunizieren keine Umsätze auf einzelnen Beteiligungsebenen. Ich weiß nicht, warum sie es machen, dann müsstest du sie fragen. Was wir kommunizieren dürfen, ist unser Plattformumsatz. Ne? Also das geht, also wie viel Transaktionsvolumen wir über unsere Plattform machen. Corona hat uns hart getroffen. Also vor Corona in 2019 waren wir bei rund 2 Milliarden Plattformumsatz. Wir waren dann Januar, Februar in 2020 auch wirklich, und das war mit 100% Wachstum zu 18 und haben auch 2020 wieder ein extrem hohes Wachstum gehabt, teilweise über 100%. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich wirklich die 3,5 Milliarden Plattformumsatz gehabt, wenn Corona
gekommen wäre. Das heißt dann inklusive die Sachen, die ihr vermittelt an andere?
Ja, wir machen ja nur Vermittlung, uns gehört ja nichts. Ne? Auch die Taxen gehören uns ja nicht. Also das war ja das Schöne, warum wir in dem Markt
erwachsen sind. Musst du wissen, auch die anderen Sachen, die euch manchmal so aufgrund des Namings zugeordnet werden, habe ich auch, also eine Share Now, also die Auto.
Carsharing.
Carsharing, genau. Ja. Also, ne, das, also aber Share Now heißt es ja, die App sozusagen, die ist aus einer separaten Firma. Das ist,
genau.
Gehört zur selben Familie irgendwie.
Genau.
Aber es ist halt, ihr seid nicht ihr. Aber ihr seid deutlich größer, aber die sitzen die Hardware, also die Autos zum Teil.
Genau. Also, das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Bin ich auch der Letzte, der versucht, das dann irgendwie zu verargumentieren, dass das vielleicht das klarste Rebranding aller Zeiten ist. Die Überlegung war damals der Shareholder zu sagen, wir wollen verschiedene, also Mobilität in Summe ist ein Problem. Wir haben verschiedene Angebote bei uns in der Familie, Mobilitätsdienstleistungen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Entweder über MyTaxi damals oder über Car2Go und ShareNow, das waren ja die beiden, DriveNow hieß das ja damals bei BMW, das waren ja die beiden Carsharing zusammengelegt worden sind. Da hatten die noch eine Chartering-Infrastruktur und eine Parking-Infrastruktur. Und die Überlegung war, lass uns doch ein Markendach finden, wo sich sozusagen diese gesamten Dienstleistungen aus Kundensicht wiederfinden. So, und die Überlegung war, dass man halt das Thema Now, was von der BMW-Familie kam, weil die hatten ja schon DriveNow und ParkNow und ChargeNow, dass man gesagt hat, das nimmt man als Überbegriff. So, und deswegen mussten wir uns einen Markennamen überlegen, der irgendwas mit Now zu tun hat.
Was, war das eine Agentur beteiligt oder war das irgendwie alles?
Nee, das war keine Agentur, um ganz ehrlich zu sein.
Ist ja schon, also ich meine, ich habe großen Respekt vor der unternehmerischen Leistung vor allem. Wenn man sich anguckt, ne, das ist gerade so ein bisschen charmant abgebogen, also jetzt 2 Milliarden Plattformumsatz, vermittelten Umsatz, nur mal die Frage, eine Provision, die ihr dafür bekommt, dass ihr euer Geschäftsmodell, ihr macht es ja nicht umsonst, also liegt der dann eher bei 5% oder eher bei 20%?
Eher bei 20%.
So, dann kann man sich ja ausrechnen, dass das schon auch umsatzmäßig groß ist. Wie viele Leute arbeiten aktuell jetzt bei FreeNow? Bei
uns arbeiten rund 2000 Leute.
So, also eine 2000-Mann-Firma.
Ja.
Genau das Thema getroffen, was ja gerade auch so der Zeitgeist ist. Also ist ja eigentlich super geil, dass so deutsche Konzerne jetzt auf einmal so ein eigenes Uber irgendwie da haben. Also, wenn man das so nennen möchte.
Hoffentlich besser. Wir sind, was das Multimodalität-Thema angeht, deutlich vor Uber. Ne? Das ist ja etwas, was für uns eine große strategische Entscheidung. Entschuldigung, ich wollte gar nicht unterbrechen.
Also, bei Uber reden wir über eine Firma, die ist, glaube ich, gerade an der Börse 19 Milliarden wert. Ne? Also, das ist schon ein richtig dickes
Brett. Ich glaube, ein bisschen niedriger, aber trotzdem sehr hoch. Ne? Ich glaube, sind bei 70.
Okay, dann habe ich vielleicht länger nicht mehr reingeguckt, aber gucken wir natürlich jetzt hier
leider. Aber trotzdem, sie sind unglaublich hoch bewertet.
Ja, also insofern schon, man kann das Modell jetzt mögen oder nicht, aber es ist einfach eine, ich guck mal hier, 87 Milliarden.
Ja, du bist besser informiert als ich.
Market Cap.
1-0.
Genau. Also jedenfalls, schon ein beeindruckendes Thema, ihr habt das genau getroffen.
Ja.
Und ich finde, es ist natürlich trotzdem durch diese verschiedenen Brands schwieriger zu identifizieren, was da jetzt genau wer macht und auch was die Leistungen tatsächlich sind. Ne? Weil bei vielen Sachen wären die Leistungen, glaube ich, viel klarer. Jetzt, also nochmal für alle Hörer, FreeNow macht die Vermittlung. Man kann bei euch reingehen und du hast gerade multimodal ist das Schlagwort. Man kann zu euch gehen und kann dann auch alle Arten von Stehrollern, von Sitzrollern, von anderen Angeboten, Fahrrädern, kann man alle bei euch sozusagen dann buchen und muss sich nirgendwo mehr einloggen, man muss sich nur bei euch einloggen.
Genau. Die Grundsatz zur Überlegung, vielleicht machen wir einen Schritt zurück, weil ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, warum haben wir uns nicht wie andere Leute irgendwie in Food Delivery oder sonst was entwickelt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn jemand früher mit MyTaxi ein Taxi gebucht hat, dann wollte der ja nicht im Taxi sitzen. Ja, der wollte irgendwie zum Flughafen oder wollte zum Abendessen seine Freunde treffen, ins Krankenhaus oder sonst was. Das heißt, der hatte eigentlich das Bedürfnis, ich will woanders hin. Und das Taxi war Mittel zum Zweck. Ist ein Low-Involvement-Product, wenn wir ehrlich sind, ne? Sondern ich will einfach nur dahin. Und wenn wir gesagt haben, wenn das denn das Grundbedürfnis ist, dann lassen wir ganz viel Markt liegen, weil nur wenig Leute fahren Taxi. Ja, aber das Grundbedürfnis, von Leute von A nach B zu kommen, ist eigentlich extrem groß und das ist nicht gelöst in Städten. Ja, wir sehen mehr und mehr Formfaktoren, wie die Scooters, die du angesprochen hast, oder die E-Mopeds oder Carsharing. Und ich bin mir sicher, wir haben jetzt auch schon wilde Themen gesehen von Partnern, die jetzt launchen wollen, die irgendwie Ein-Personen-Pods bauen, die irgendwie gegen Regen und Wetter geschützt sind, voll elektrisch. Also wird noch viel kommen, glaube ich, an Innovationen in dem Bereich. Ein-Personen-Pods ist ein überdachter Scooter im Prinzip, der aber nicht umkippen kann, der auf zwei auf 4 oder auf 3 Rädern stehen.
Ah, okay.
Der einfach noch mehr Flexibilität dir gibt, um in der Stadt dich zu bewegen und möglichst wenig Platz zu nutzen.
Wetterfest, okay. Mhm.
Genau. Und ich glaube, da ist die Innovation noch nicht zu Ende. Wir werden noch viel, viel mehr sehen.
Sag mal ein paar andere, die man noch sehen wird.
Ich glaube, wir werden Scooter sehen, die für 2 Personen ausgelegt sind. Wir werden verschiedene Formen an E-Bikes sehen, die viel leichter zu fahren sind als aktuell, was wir im Markt haben, die nicht mehr ganz so schwer sind, die nicht so behäbig sind. Ich glaube, wir werden Arten von Minibussen sehen, also vielleicht Personentransport für 8 bis 10 Leute, dann eher mit Virtual Bus Stops. Also die Gespräche, die wir führen, sehen wir, das ist unglaublich viel Innovation. Das Problem ist, ich glaube, dass in der Innenstadt von Großmetropolen brauchst du eigentlich kein Auto. Ja, und das ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Ich persönlich besitze noch ein Auto und dann fragen mich Leute, ja Marc, wie kannst du denn sagen, eure Vision ist, dass du in urbanen Metropolen eigentlich kein persönliches Auto mehr brauchst, weil ich sage, unsere Value Proposition ist heute noch nicht stark genug. Ja, das heißt, die muss so stark sein, dass du wirklich sagst, aus einer Nutzerperspektive, es gibt immer ein Angebot, was für mich gut passt, um mich durch die Stadt zu bewegen. Und es ist finanziell so attraktiv, dass es für mich günstiger ist, als ein Auto zu besitzen, zu Vollkosten, was Versicherung, Garage, Reparaturen, Sprit und so weiter ist. Und dann ist das meines Erachtens eine runde Value Proposition. So, jetzt kommen wir von MyTaxi. Und das war eine Grundsatzüberlegung. Wir waren eine Plattform. Ja, unser Herz ist eine Plattform. Wir brokern und managen Supply und Demand in Echtzeit auf einer Plattform. Ja, das ist ja nichts, wo wir Inventory einkaufen, das abverkaufen wie im Handel, sondern im Prinzip ist es eine Echtzeitbalance zwischen Supply und Demand, das abhängig von Wetter, von Stoßzeiten, von Ferien, von Fußballstadion, Events oder sonst irgendwas ist. Und wir hatten dann die Möglichkeit, als wir gesagt haben, okay, unser Need ist von A nach B den Kunden zu bringen. Was Möglichkeiten gibt es dann? Wir könnten jetzt eigene Carsharing-Autos kaufen, so wie ShareNow, unsere Schwesterfirma, das macht, ne? Die dann irgendwie ein paar tausend Auto pro Stadt hat und versucht, die auszulasten. Oder wir können eigene Scooters ausprobieren, die wir kaufen und sozusagen auf unserer Plattform anbieten, was wir sogar mal ausprobiert haben. Und da haben wir gemerkt in diesem Scooter-Geschäft, dass es vom Geschäftsmodell und von den Kompetenzen etwas komplett anderes ist, eine Plattform zu betreiben, was im Prinzip ein sehr technisches und datengetriebenes Thema ist, oder eine Scooter-Operations zu betreiben, wo ein Großteil der Wertschöpfung darin liegt, die Supply Chain im Griff zu haben, die Dinger aus Asien zu bekommen, die Dinger zu warten, einzusammeln, zu laden, neu in der Stadt zu verteilen. Das heißt, der Technologie-Part ist bei den Scootern eigentlich sehr, sehr klein. Der Operations-Part ist wirklich das, was dich differenziert zwischen einem sehr guten Scooter-Provider und einem sehr schlechten Scooter-Provider. Und dann haben wir gesagt, okay, was wir machen ist, wir sind richtig gut, Plattformen zu managen. Ja, eine Mobilitätsplattform mit einem, wo ein Supply nicht gehört und Demand nicht gehört, sondern wir brokern Supply und Demand bestmöglich auf dieser Plattform. Und das denken wir jetzt konsequent zu Ende und sagen, wir hören auf unserem eigenen Scootergeschäft und wir werden möglichst viele Drittanbieter, wie auch Taxi ja Drittanbieter sind, auf unsere Plattform bringen und werden in Summe diesen Supply an unseren Demand bringen.
Aber zum Beispiel Uber geht einen anderen Weg, ne?
Genau. Uber geht einen anderen Weg.
Gehen jetzt in den Lieferdienstbereich rein und wollen sozusagen selber weiter wachsen und nicht diese Plattform sein, ne?
Ja, genau.
Warum machen die es nicht so?
Das weiß ich nicht. Das musst du überfragen. Also was unsere Überlegung war, dass wir glauben, dass das Problem der urbanen Mobilität noch lange nicht gelöst ist. Ja, ansonsten hätte keiner mehr ein privates Auto. Und wir sagen, das Problem isoliert, wenn du dir anguckst, in welchen Städten, Paris, London, Berlin, Hamburg, München, Barcelona, Lissabon, das sind riesen Metropolen, da ist nicht doch so viel unbearbeiteter Markt, ja, wo ich sage, das Problem ist für uns so groß genug, dass wir die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht an Wachstumsgrenzen kommen werden. Und dann ist eine Frage, worauf fokussieren wir uns? Will ich mich jetzt in den Food-Lieferdienst schmeißen, wo ich gegen fokussierte individuelle Unternehmen, die auch alles Milliardenunternehmen sind, irgendwie mich aufreibe? Oder sage ich, nee, ich bin derjenige, der sich das Thema urbane Mobilität auf die Fahne schreibt. Das Problem ist noch lange nicht gelöst und wir sind diejenigen, die es richtig lösen.
Was
und nicht nur ein bisschen.
Was heißt in Deutschland urban? Also wie viele Städte macht ihr aktuell?
Wir machen, von FreeNow bedienen wir knapp 150 Städte.
Also schon ziemlich tief in urban.
Ja, aber da muss man ein bisschen differenzieren. Also wir haben manche Städte, die bedienen wir mit unserem Taxigeschäft, aber bearbeiten wir nicht aktiv. Wenn ich wirklich über das Thema Multimodalität rede, also
Super-App.
Genau, die Super-App für Mobilität, wo ich sage, ich registriere mich einmal, ich hinterlege einmal meine Bezahldaten, ich mache einmal eine Führerscheinverifikation bei uns und kann dann alle Services dieser Plattform nutzen über diesen einen Account. Das machen wir, unser Ziel ist das in 30 bis 40 Städten in Europa zu machen. Weil du brauchst eine gewisse eine Grundnachfrage. Ja, also eine Scooter-Operations, auch unsere Partner, wir sind ja abhängig von unseren Partnern, dass die diesen Service in den Städten bereithalten, damit wir die integrieren können. Und das macht nicht Sinn, wenn du eine Stadt hast, die weniger als, keine Ahnung, 250.000 Einwohner hat. Dann wird schon knapp.
Okay.
Je nach Geschäftsmodell. Ne? Manche können auch ein bisschen tiefer reingehen, andere können nicht ganz so tief reingehen. Also Carsharing weniger, weil halt die Autos sehr teuer sind.
Du siehst ja von außen, guckst du auf alle drauf.
Genau. Diese
verschiedenen Mobilitätsanbieter.
Ja.
Wer ist davon aus deiner Sicht der Erfolgsversprechendste?
Das kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, wir sehen viele Professionen. Also was wir sehen ist, dass sich der Markt stark professionalisiert, auch im Scooter-Bereich stark professionalisiert. Wir arbeiten sehr erfolgreich mit Voi und mit Tier zusammen, werden auch noch vielleicht den einen oder anderen im Markt davon integrieren. Wir sehen, dass die sehr stark darauf achten, wirklich, dass die Kunden sich gut verhalten, dass die Scooter ordentlich geparkt sind, dass die sauber recharged sind, dass wir nicht dieses Thema haben, dass irgendwie Schrott-Scooters rumliegen. Also die sind in Operations richtig, richtig gut, die sind technisch gut, die sind kooperativ gut. Das heißt, wir sehen, dass das wirklich professionell geführte Firmen. Das sehen wir auch im Carsharing-Bereich, was logisch ist, weil natürlich die Assets deutlich teurer sind und werthaltiger sind. Du kannst nicht einfach ein Auto wirklich, keine Ahnung, auf die Wiese schmeißen, wie du teilweise im Scooter ja machen kannst. Ne? Das heißt, wir sehen eine starke Professionalisierung der einzelnen Anbieter, die sozusagen ihren Mode of Transport richtig, richtig gut führen.
Hm. Und wer sind eure härtesten Wettbewerber? Sixt?
Nein, ich glaube nicht, dass Sixt, also ich habe einen großen Respekt vor Sixt. Ich finde, die haben so eine geile Marke aufgebaut und sind im Car-Sharing-Bereich, also im Car-Rental-Bereich, wenn wir ehrlich sind, die klare Nummer eins. Ist für mich absolutes Vorzeigeunternehmen. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir Fluktuationszahlen, also da kannst du gucken, welcher Anbieter hat wie viel Mobilitätstrip eigentlich, dass wir deutlich vor sind. Also wir haben jetzt allein in den paar Städten, also man muss sich vorstellen, vor einem Jahr hatten wir, keine Ahnung, 8.000 externe Vehicles auf unserer Plattform. Mittlerweile sind wir über 100.000 Vehicles. Das heißt, wir haben mit Abstand den größten Supply in ganz Europa.
Der größte Fuhrpark ist da.
Genau, der größte Fuhrpark oder verfügbare Fuhrpark. Ist ja nicht unserer, sind ja unser Partner. Klar. Und das ist ja auch die Value Proposition. Die Frage ist ja immer, ey Marc, warum soll ich denn eigentlich einen Scooter von Tier bei dir buchen? Ja, ich habe doch eine Tier-App, wo ich sage, das stimmt. Wenn du sagst, ich will nur Tier fahren, bist du wahrscheinlich mit der Tier-App besser, weil die vielleicht noch eine Locke mehr in der App drin hat und vielleicht ein bisschen schneller reagiert oder was auch immer. Unsere Value Proposition ist, wir lösen dein Mobilitätsproblem. Nicht, wir lösen dein Problem, Tierscooter zu finden. Wenn du sagst, du willst von A nach B, dann gucken wir, was für ein Wetter ist das? Bist du eigentlich allein unterwegs? Bist du mit Freunden unterwegs? Was ist dein Budget und so weiter? Und haben für dich das passende Angebot für dein Need. Ja? Und dann geht es darum, du willst Scooter fahren. Und dann ist unsere Value Proposition, bei uns ist der Scooter immer der Nächste. Als jede andere App. Warum? Wenn wir die ersten 2, 3 Player eines Marktes aggregieren, werden wir immer mehr Supply haben als der individuelle Player. Das heißt, in Summe wirst du immer kürzer zum Scooter laufen.
Am Ende sagt man dazu auch Asset Light. Ne? Also ihr habt de facto jetzt keine Assets in dem Sinne, ne? Sondern ihr habt die Plattform, aber die Assets haben andere.
Genau, die Assets betreiben andere. Was wir natürlich haben, ist unser größtes Kapital, unsere aktiven Kunden. Das heißt Kundenakquisition, Kundenbindung.
Aber also die kosten ja nichts in dem Sinne, kein Unterhalt.
Die Kunden kosten natürlich Unterhalt, weil sie ja, also jede Plattform bedarf es einer gewissen Incentivierung, damit sie am Laufen bleibt. Also ich glaube, davon auszugehen, dass eine Plattform ohne jede Stimuli auskommt, weiß ich nicht, ob das irgendwie global skalierend funktioniert.
Aber also meine Frage geht auch so ein bisschen dahin, weil wenn man recherchiert oder man kann es ja auch nachlesen, gibt's, wirst du wahrscheinlich nicht zu sagen, aber die Firma verliert, was ja auch in der Branche üblich ist offensichtlich, mehrere 100 Millionen Euro im Jahr. Also
ja, das ist ein bisschen hoch, aber ja. Also definitiv sind wir noch investiv unterwegs.
Genau. Wo kann man so viel Geld verlieren, wenn man eigentlich keine Assets hat und nur die Plattform betreibt?
Ja, guter Punkt. Da müssen wir uns ein bisschen über das Thema unterhalten, wie sehen eigentlich Marktstrukturen in unserem Markt, also Wettbewerbsstrukturen in unserem Markt aus. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass Mobilität ja eigentlich ein Low-Involvement-Product ist. Keiner sagt, oh, wie geil, ich will jetzt ein Taxi oder ich will jetzt gerne im Bus sitzen, sondern du willst ja irgendwo hin. Das heißt, das ist das Erste. Das zweite Thema, es ist ein recht undifferenzierter Service, wenn wir darüber nachdenken. Weil wenn wir jetzt allein nur an das Taxi oder Private Hire, also das lizenzierte Mietwagengeschäft denken, also das Uber-Geschäft, die Fahrer fahren auf unserer Plattform wie auf Wettbewerbsplattformen. Das heißt, wenn du von uns einen Mietwagen buchst oder über Uber, ist es zu 60% wahrscheinlich, dass derselbe Fahrer im nämlichen Auto ist. Das heißt, auch da ist die Differenzierung dann auf der Produktebene relativ schwierig. Also sagst du, wie strukturieren sich denn eigentlich Märkte, wo du sagst, das Produkt ist sehr, sehr schwer zu differenzieren und es ist ein Low Involvement. Typischerweise endest du in Oligopolen oder Duopolen. Also wenige Player konsolidieren einen Großteil des Marktes. Und warum ist das so? Weil der Zusatznutzen für jeden weiteren Player im Markt begrenzt ist. Wenn du Monopol hast, ist der Zusatzplayer für den zweiten Player, der reinkommt, extrem hoch. Sowohl für die Kunden als auch für die Fahrerseite. Weil du nicht abhängig von einer Plattform bist, die im Prinzip dir dein Einkommen sichert und du noch nicht mal angestellt bist. Ja, wenn du den zweiten Player hast, sagt er, oh, das ist toll, ich fahre für beiden, weil die Opportunitätskästen, also die Opportunität, auf einer Plattform zu fahren, sehr gering ist und die Wechselhürden sehr gering sind. Du hast deine Lizenzen schon, du hast deine Dokumente alle registriert und der Kunde weiß auch, wie es funktioniert. Das heißt, du siehst immer, Marktstrukturen, wo du zwei oder maximal drei große Wettbewerber hast, die dann auch sehr gut arbeiten können und auch rentabel arbeiten können. Das sehen wir in vielen Städten und in vielen Märkten, in denen wir heute profitabel arbeiten. Das sind immer Strukturen, wo du sagst, zwei, maximal drei große Player sind ungefähr im Gleichgewicht. Aber was auch klar ist, wenn du Nummer drei, vier oder fünf bist, ist das kein Geschäftsmodell, in dem du sein willst. Na, drei manchmal, aber vier, fünf oder sechs definitiv nicht. Das heißt, es wird ein Race to the Top geben. Und was wir auch sehen ist, wenn du dich als Nummer eins oder zwei etabliert hast, ist es relativ schwer, als Nummer drei dahin zu kommen oder als Nummer vier dahin zu kommen, weil es einfach träge ist. Slow Involvement Product. Und es ist nicht schwer zu differenzieren. Warum soll ich denn nicht mehr für eine dritte, vierte, fünfte Plattform machen? Wo ist denn der Mehrwert für mich? Das heißt, du musst am Anfang sehr, sehr schnell skalieren. Deswegen sind wir durch diese Jahre, bevor Corona kam, durch ein extremes Wachstum gegangen. Also wir haben die Firma innerhalb von vier Jahren, von 2017 bis 2020 fast verzehnfacht, was unser Tourvolumen angeht. Weil wir gesagt haben, die Strategie muss sein, da haben wir uns in 2018 sehr genau hingesetzt, als ich gekommen bin mit der Geschäftsführung, und gesagt, pass auf Leute, wir müssen eine Sache erreichen. In jedem Markt, in jeder Stadt, in der wir aktiv sind, müssen wir Nummer eins oder Nummer zwei werden. Und das müssen wir in den nächsten drei Jahren schaffen. Weil nur Nummer eins oder Nummer zwei wirst du so viel Stickiness auf deiner Plattform haben, dass du in diesem Geschäft Geld verdienen kannst. Und dann ist es auch attraktiv, in diesem Geschäft zu bleiben. Der Pfad dahin, und da kommen halt die Investitionen, ist aber, du musst sehr, sehr schnell dahin kommen. Wenn jemand anders diese Position besetzt, ist es sehr schwer, die von diesem Thron, also dieser von Position
runterzubringen. Und mit wem raced ihr da gerade? Also gegen wen raced ihr?
Ja, also Uber ist natürlich in allen unseren Märkten aktiv. Ja.
In Hamburg nicht.
Ja, in Hamburg haben wir ein bisschen Probleme oder haben die ein bisschen Probleme gehabt, weil unser Senat sagt, wir wollen eigentlich dieses lizenzierte Mietwagengeschäft nicht haben, wir wollen das besser regulieren. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis es auch hier eine Einigung gefunden worden ist, wie das aussehen kann. Uber ist aber in Berlin aktiv, ist in München aktiv, ist in Europa weit aktiv, ist weltweit aktiv. Ne? Das ist halt
also
eine Plattform.
Uber
ist eine Plattform. Wir haben andere Wettbewerber wie zum Beispiel Cabify, die in Spanien oder in Südeuropa gut sind. Wir haben aus Osteuropa kommend Bolt als einen unserer Mitbewerber. Es gibt natürlich könnte man überlegen, ist jetzt zum Beispiel ein Sixt oder ist eine Moja oder sowas ein Wettbewerber? Das sehen wir eher nicht, weil ich glaube, deren Anspruch ist nicht, urbane Mobilität für alle darzustellen. Zumindest sehen wir sie nicht in demselben Kundensegment arbeiten, wie wir das arbeiten.
Wobei der Herbert Dies, dem ich ja vor kurzem im Podcast gesprochen habe, der hat zu mir gesagt, also er glaubt an das alles nicht, dass man das jemals profitabel hinbekommen kann. Er sagt, das kriegt man nur dann profitabel hin, wenn man gleichzeitig auch Autoverleiher ist und das sozusagen auf das Autoverleihmodell draufpacken kann. Und nicht umsonst sagt er das, weil er hat ja auch irgendwie Europcar gekauft.
War eine teure Investition, da muss ja eine Überlegung dahinter sein.
Genau. Ja. Und gut, Sixt ist ja auch aus dieser Heritage sozusagen Verleiher zu sein. Aber du sagst, man kann das, wenn man die Nummer eins wäre, dann würde man das sehr profitabel betreiben können.
Ja, also was wir von Partnern hören, also erstens, man kann es profitabel betreiben, aber was wir auch von Partnern hören, du musst es halt ernst nehmen. Es hilft nicht, eine App zu haben und sagen, ich biete jetzt auch weitere Services an. Deswegen haben sich auch einige Partner bei uns schwer getan, mit uns zu arbeiten, weil die gesagt haben, pass auf, wir haben uns in ein paar andere Apps integriert und da kam überhaupt gar kein Volumen raus. Ja, also da hatten wir Integrationsaufwand und müssen sozusagen die Integration jetzt auch weiter betreiben und bereitstellen, aber für uns kam kein Geschäft. Unsere Value Proposition zu den Partnern muss es ja sein, zu sagen, pass auf, wir sind für dich ein relevanter Vertriebsweg, der wahrscheinlich rentabler ist als viele, wenn nicht alle anderen Vertriebswege. Weil wir eine Commission, wir bezahlen uns zwar eine Commission, aber die ist fixed und wir geben dir für Volumen. Du musst dich ums Marketing nicht kümmern, um Payment nicht kümmern, um First-Level-Customer-Support nicht kümmern. Das heißt, ein Großteil deiner Kosten fallen weg, dafür kriegen wir eine Commission. Und in Summe müsste das eigentlich sehr attraktiv für dich sein, auch vom Ergebnis her. Das ist die Value Proposition. Dafür müssen wir aber Tourvolumen bringen. Und wir sind ja aus dem Plattformgeschäft kommend, haben wir viel Erfahrung, wie incentiviere ich eigentlich Kunden, bestimmtes Nutzerverhalten zu zeigen. Teilweise durch Vouchers, durch Promotions, durch Loyalty-Systeme und so weiter. Und das bauen wir gerade konsequent auch auf das Next-Bereich auf. Also Next ist bei uns der Multimodal-Ansatz. Und das Feedback, was wir von Partnern bekommen, ist, teilweise rufen die uns an und sagen, ey, was ist denn bei euch los? Wir haben so viele Touren bei euch, weil wir eine Promotion laufen hatten. Und haben gesagt, das ist die Kampagne, die wir gelaufen hatten. Die hatten wir auch mit euch abgestimmt. Die sagen, ey, absolut abgefahren, was bei euch an Volumen läuft. Und deswegen glaube ich, dass es ist schwierig, wenn dein Kerngeschäft, nehmen wir mal das Beispiel ShareNow, ja, um nicht über andere Wettbewerber, also unsere Schwesterfirma, die Carsharing macht. Wenn die jetzt hingehen würde und sagen würde, ich würde gerne eine Plattform aufbauen, ich glaube, die würden ein ähnliches Problem hatten, wie wir als Plattform gesagt haben, wir bauen jetzt ein Scootergeschäft auf, was SCTV ist. Das Geschäftsmodell, die Art der Leute, die du einstellst, die Art von Prozessen, die du Unternehmen brauchst, die Steuerungslogik, die du Unternehmen hast, sind für eine Plattform komplett anders als für ein Asset-Heavy-Rental-Geschäft oder Carsharing-Geschäft oder Scootergeschäft. Deswegen glaube ich auch,
also, im Extremfall durchzuexerzieren ist die Prognose für Sixt oder so wäre jetzt auch, in 5 oder 10 Jahren gibt es entweder noch das Leihwagengeschäft oder es gibt die App, aber nicht mehr beides zusammen.
Nee, ich glaube, die Wertschöpfungskette wird sich aufsplitten. Ich glaube, es wird Player geben, die einfach sehr, sehr gut in diesem Asset-Heavy-Geschäft sind. Weil 80% der Wertschöpfung von einem Scooter-Provider, wahrscheinlich auch von einem Carsharer, liegt in den Operations. Ja, liegt im Einkauf, in der Wartung, im Maintenance, in der Verteilung der Autos, der Abholen, Reinigung und so weiter. Wahrscheinlich liegt nur 20% der Wertschöpfung wirklich im Betreiben der App, ja, und vielleicht in, keine Ahnung, Pricing und so weiter. Bei uns liegt nur 95% der Wertschöpfung in der Steuerung des Marktplatzes, was ein rein digitales Geschäft ist. Und ich glaube, es wird Spezialisten geben, die sozusagen die Marktplatzlogik bedienen, ähnlich wie bei Amazon. Und dann gibt es Sortimentspezialisten, wie ein Adidas oder sonst was, die halt sehr, sehr gut sind.
Aber das heißt, jemand, der jetzt aktuell beides macht, wird das nicht mehr beides machen können?
Das ist meine Hypothese, die kann falsch sein, aber ich glaube schon, der Markt ist so groß und so komplex, dass Spezialisierung notwendig ist, um diesen Markt gesamtheitlich zu bedienen. Und ich glaube, wir brauchen exzellente Asset Provider, die einfach sagen, dass keine Scooter rumfliegen und Autos gewartet sind. Und es braucht einige wenige Plattformen. Wir brauchen auch keine 10 Plattformen, weil da hat der Kunde keinen Mehrwert. Deswegen nur die Nummer 1 oder Nummer 2 als Plattform hat meines Erachtens eine realistische Chance, durchzukommen.
Wo verbrennt ihr jetzt die Kohle, mal hart gesprochen? Ich meine, ihr habt jetzt irgendwie 2000 Leute, das kostet natürlich schon viel Geld, aber ihr habt ja auch, wenn ich jetzt mal richtig überschlage, über 2 Milliarden, zumindest, ne, pro Corona, Plattformumsatz gehabt, davon 20% oder was größer, dann bleiben bei euch, sind 400 Millionen, damit kann man ja schon 2000 Menschen ganz gut bezahlen. Also, wo verbrennt ihr noch mehr Geld? In den ganzen Promotions oder ins Marketing? Wo geht das Geld rein?
Ja, Branding ist natürlich ein Thema, gerade mit dem Rebranding, wo wir investiert haben und noch deutlich mehr investieren müssen und auch werden. Denn wir glauben, Top of Mind zu sein, ist eine der großen Voraussetzungen, um im Plattformgeschäft zumindest in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine führende Position einzuhaben. Ja, weil, wie gesagt, es ist weiterhin Low Involvement. Ja, du denkst nicht darüber nach, oh, ich muss jetzt irgendwie mir jetzt einen Scooter mieten, sondern du denkst danach, scheiße, wie komme ich in die Stadt jetzt? Ja, ist gerade Traffic und was habe ich da für Möglichkeiten? Das heißt, Branding ist ein Thema, aber ein Großteil liegt an der Aussteuerung unseres Marktplatzes. Bei dem Asset-Heavy-Geschäft ist es ein bisschen anders, weil da ja sozusagen die Supply-Seite nicht ganz so dynamisch ist. Die Supply-Seite reagiert nicht auf Incentives, weil ein Scooter ist egal, ob er jetzt einen Euro-Incentive kriegt oder nicht. Auf der Fahrerseite ist es aber was ganz anderes. Da ist ja super dynamisch, dieser Demand. Und das Schwierige ist ja, dass du eigentlich den Marktplatz nie in der Balance hast. Du hast entweder zu viel Demand und die Fahrer können das nicht alle wegfahren, oder du hast zu viel Supply und zu wenig Demand, die Fahrer langweilen sich, haben nicht genug Touren. Beides ist schwierig, also beides ist doof. Das heißt, du musst immer versuchen, mit deinen Incentives diesen Marktplatz im Gleichgewicht zu halten. Entweder mehr Demand zu bringen oder mehr Supply zu bringen. Und da geht meines Erachtens auch sinnvollerweise ein Großteil unseres Investments rein. Auch in sehr rentablen Märkten. Wir haben Märkte, die teilweise wirklich auf Country-Profitabilität wirklich rentabel und auch wirklich gut rentabel arbeiten. Und dennoch sehen wir, dass du einen zweistelligen Prozentsatz in der P&L brauchst, um diesen Marktplatz attraktiv zu halten. Es geht darum, das muss irgendwie spannend sein. Du musst immer mal wieder einen Ping kriegen oder sagen, ach, guck mal, jetzt eine spannende Promotion. Ach, guck mal, wenn ich jetzt 5 Touren mache, kriege ich irgendwas umsonst. Wenn ich eine Carsharing-Tour mache, kriege ich einen Scooter-Adlock und sonst. Also irgendwas muss das spannend halten. Also das, ach, das
für die Fahrer halt. Auch. Also nicht nur
auch für den Fahrer, genau, Tourvolumen.
Was gibt ihr dem so, also als Incentive?
Total unterschiedlich. Wir haben ja unglaublich viele Vertriebshebel. Wir haben die Vertriebshebel teilweise zu sagen, Take-Rate, also die Kommission, die wir nehmen. Ja, man kann Tier-Take-Rates machen, dass du sagst, in manchen Städten haben die Top-Fahrer eine niedrigere Take-Rate als neue Fahrer. Oder umgekehrt, man kann da hingehen und sagen, ich biete dir Quests an, also fahr 5 Touren hintereinander, um einen bestimmten Bonus zu bekommen. Man kann Single-Tour-Quests machen, man kann Peak-Time-Quests machen, sagen, ich weiß, dass am Samstag zwischen 10 Uhr abends und 12 Uhr oder 2 Uhr nachts am meisten auf der Reeperbahn rumgefahren wird, da will ich halt Supply haben. Sagen, wenn du in den Zeiten fährst, kriegst du halt einen extra Bonus pro Tour. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das intelligent auszusteuern, dass er sagt, der Fahrer sagt, das ist attraktiv, das ist für uns bezahlbar und der Kunde hat den Supply, den er braucht. Das heißt, das ist ein richtig spannendes Thema. Ne? Also deswegen investieren
das ist ja,
wir. Das
ist ja wirklich absolutes Top-Level, Top-Notch Champions League Marktplatzmanagement.
Genau, und vor allen Dingen ist es Echtzeit, ne? Das ist super dynamisch. Also ich vergleiche das ab und zu so ein bisschen mit Energy Trading oder sowas oder Day Trading an der Börse, wo du halt ständig guckst und sagst, wo ist Angebot, wo ist Nachfrage und wie steuere ich das aus? Natürlich kannst du das jetzt nicht mit 1000 Händen machen. Deswegen investieren wir halt auch viel in den Bereich Data Science, um zu sagen, wie bauen wir eigentlich Automatisierung ein und Algorithmen an, um das zu automatisieren, um halt schneller und noch besser zu werden und das Ziel genauer vor allen Dingen auszusteuern.
Was heißt am Ende das Geld, ne, was wir gerade suchen, was ich gerade suche?
Das geht in Kundenakquise. Also wenn du sagst, wie kann es denn sein, dass man mit einem Plattform Plattformgeschäft, was rentabel funktioniert, so viel investieren muss, ist es, du musst am Anfang sehr, sehr schnell skalieren und du skalierst am Anfang in einem Low-Involvement-Product eigentlich nur, wenn du sagst, das ist ein unschlagbares Angebot, entweder für den Kunden oder für den Fahrer damit zu fahren. Das heißt, du musst am Anfang investierst du sehr, sehr viel in Kundenakquisition und Neukunden-Retention, also dass die Neukunden, die du akquiriert hast, auch aktiv hältst. Und da geht ein Teil rein, wo du sagst, wir hatten teilweise Promotions am Anfang, 2019 in Berlin, wo du sagst, du konntest für 5 Euro durch ganz, also nicht durch ganz Berlin, es gab ein Geofenster drum, aber große Teile durch Berlin durchfahren.
Also wenn man das so hört und dann denke ich jetzt so ein bisschen an nochmal an Sixt, weil da gibt es, glaube ich, das Zitat von dem Erich Sixt, dem Gründer oder dem, der das groß gemacht hat, der sagt irgendwie, der weiß ja auch, er hat schon seit Jahrzehnten ein Low-Involvement-Produkt, nämlich seine Mietwagen, das ist ja auch scheißegal, eigentlich von dem kommen die jetzt, die sollen halt nur fahren. Ob du jetzt einen Mietwagen von Sixt oder Europcar hast, ist dem Fahrer ja vollkommen egal. Ne? Das ist also ähnliche Situation wie du. Und der sagt, okay, weil das so ist und weil ich irgendwie nur begrenztes Geld habe, ich muss ja irgendwie profitabel sein, das war ja, jetzt, ja früher musste man ja profitabel sein, muss ich in der Werbung oder im Brandbuilding super aggressiv sein. Mit der Ganzigkeit extrem aggressiv. Und das hat er über Jahrzehnte gemacht. Ne? Also diese man kennt das ja. Warum seid ihr dann mit der Logik nicht noch aggressiver in der Werbung? Warum seid ihr nicht noch edgier? Bei Gorillas ist ja auch so ein bisschen so. Der ist ja auch scheißegal, wo das Essen herkommt. Aber was deren Erfolg ist, die heißen halt Gorillas. Die sind halt auch, sagen wir mal, aggressiv in dem, wie sie jetzt Werbung machen. Ist das bei euch auch so, dass man es noch erwarten darf? Oder?
Ja, wir werden, also es ist erstens glaube ich auch daran, ich glaube, dass das richtig ist. Deswegen haben wir gesagt, wir haben eigentlich 2 Buckets, in die wir investieren. Das eine ist Branding und das zweite ist sozusagen Market Place Incentives auf der Supply- und auf der Demand-Seite. Branding ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind nur mit unserer Rebranding-Kampagne in die beschissenste Zeit, also Entschuldigung, mein Deutsch, aber in eine ganz doofe Zeit gekommen mit Corona, weil wir mussten rebranden, als eigentlich die Märkte tot waren, ja, als sie sich nicht bewegt haben. Und natürlich gehst du nicht hin und pflasterst die Stadt dicht, wenn keiner dein Produkt erleben kann. Ja, und deswegen müssen wir überlegen, wir müssen das austarieren. Wir fangen jetzt an, in Frankreich haben wir eine größere Kampagne gestartet, wir machen in UK eine größere, wir machen jetzt in Deutschland eine neue Kampagne. Wir werden stärker in das Thema Branding investieren und in 2022 auch nochmal richtig Gas geben. Wir sind allerdings auch, wir können jetzt nicht irgendwie völlig aggressiv werden. Ich glaube, das, was Sixt gemacht hat, ist für mich eine der coolsten Marken, die aufgebaut worden sind. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Sixt-Werbung sehe, weil meistens schmunzel ich, wenn ich das sehe. Ne? Also wenn ich richtig rede, ist für mich absolutes Benchmark für eine deutsche, europäische Markenbildung für ein schwieriges Produkt. Ne? Weil es ist Mietwagen, es ist eigentlich ein Servicegeschäft und die haben das super geil gebrandet. Waren aber auch sehr, sehr aggressiv. Wir befinden uns ja mit unseren Schwesterfirmen, also in dieser Now-Gruppe, halt doch immer noch in irgendeinem Rahmen, in dem wir uns bewerben müssen. Das heißt, und die Möglichkeit, wirklich völlig über die Stränge zu schlagen und sagen, weißt du was, FreeNow machen wir jetzt gar nicht, wir nennen uns jetzt irgendwie Gorillas 2, die Möglichkeiten haben wir nicht. Das heißt, wir versuchen, so aggressiv wie möglich ist, in dem bestehenden Rahmen ist. Der Rahmen hat auch einen Vorteil, weil wenn das Thema sich ausspielt, ist es schon so, dass du sagst, eine Dachmarke oder zumindest eine Klammer, ja, dieser gesamten Angebote kann auch Markenbekanntheit fördern. Im Sinne von, ach guck mal, das kenne ich doch daher, es kann Vertrauen bauen und so weiter. Das heißt, es ist schwierig. Also Thomas, unser CMO, der hat auch keine einfache Aufgabe, ein sehr gutes, nachhaltiges Branding-Konzept aufzubauen. Also die letzten Drafts, die ich gesehen habe, haben mir extrem gut gefallen. Das ist deutlich.
Aber es bleibt bei FreeNow.
Es bleibt FreeNow, ja, ja. Okay, es bleibt FreeNow. Wir werden jetzt nicht nochmal rebranden. Also rebranden ist
erstmal durch.
Ja, das ist schmerzhaft, ne? Also keiner rebrandet gerne. Das ist etwas, was wirklich einfach viel Aufwand betreibt. Und was die Kunden auch meistens nicht verstehen. Vor allen Dingen, wir haben zu einer Zeit gerebrandet, wo wir intern wussten, in welche Richtung geht das Unternehmen, aber diesen ganzen Multimodalitätsansatz nur in ganz wenigen Städten in ersten Ansätzen verfügbar hatten.
Aber wenn ich jetzt voraussage, in den nächsten 5 Jahren, ihr werdet nochmal rebranden, weil der Markt sich noch konsolidiert und irgendwann werden BMW und vielleicht irgendwie Daimler sagen, das Ding spinnen wir jetzt raus oder jemand anders kommt und kauft es, dann gibt es das nächste Rebranding.
Ja, okay, also nichts ist so bestätigt wie der Wandel, hat euch irgendwann einer gesagt. Ne? Also das ist ja bei uns auch so. Wenn du mal überlegst, wie sich dieses Unternehmen allein in 3 Jahren und vorher ja auch schon unglaublich verändert hat. Als ich gekommen war, war MyTaxi ein reines Taxi, eine Taxi-Dispatching-App. Ja, also und dann gab es die Akquisition von Chauffeur Privé, die französische Nummer 2, wo wir das erste Mal aus dem Taximarkt rausgegangen sind, ja, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt in das in das Private Hire Geschäft rein. Wir haben jetzt das Multimodal-Thema aufgebaut. Es sind so viele, die Firma wird sich bestimmt nochmal komplett drehen in den nächsten, keine Ahnung, 5 Jahren.
Es ist ja auch für euch am Ende ein struktureller Nachteil, wirst du jetzt auch sagen, ist nicht so, aber aus meiner Sicht könnte es doch so sein, dass ihr zu diesen Konzernen gehört, weil natürlich können die nicht ohne Ende Geld verlieren, und die können den Wert, den ihr darstellt, nicht so richtig heben. Also bei einer Uber ist es so, die verlieren Geld seit immer, sind trotzdem, haben wir gerade irgendwie drüber gesprochen, irgendwie fast 90 Milliarden wert. Das ist ja eigentlich verrückt und man weiß auch gar nicht, wie sollen die eigentlich jemals so richtig Geld verdienen. Denn die Sachen, wo man immer dachte, naja, dann machen die immer selbstfahrende Autos, dann wird das alles irgendwie günstiger oder so, braucht man, haben sie gerade verkauft. Also es, so, das heißt, die werden dieser Marktplatz bleiben, dann machen sie ein bisschen Essenslieferdienste, mal gucken, wie das nach Corona weitergeht. Bei euch ist es so, also vielleicht ist ja diese Milliarde ist ja untertrieben. Wenn ihr das Ding an die Börse bringen würdet, separat, und könntet da ohne Ende Geld verlieren, hat ihr eine richtige Standalone-Börsen-Story, wäre es ja wahrscheinlich eher, reden wir über 10 Milliarden oder so wert, würde ich jetzt mal voraussagen. Also wenn man die Multiple zu Uber anlegt, ziemlich sicher.
Also erstens, ich glaube, kein Investor sagt, ich investiere in eine Firma, die nachhaltig auf Ewigkeit Geld verdient. Das ist dann irgendwie ein schlechtes Invest, weil das ist ein Spiel auf Zeit, wo es dann irgendwann keinen Spaß mehr macht. Auch unsere Investoren sind nicht naiv. Also wir haben sehr klare Datenpunkte, wo wir dem Shareholder auch nachweisen können, dass unsere Investitionskurve wie folgt aussieht, aber dass der Return ist, den wir auch in Märkten bewiesen haben. Ja, also wir haben in der Corona-Zeit, war es ja ganz erstaunlich, in der Corona-Zeit haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt, weil der Markt sich nicht mehr bewegt, einfach unsere Incentive, unsere Aktivitäten runterfahren. Alle Märkte bis auf einen waren auf der Länderebene full profitable. Ja, und das in Corona, obwohl wir nur, keine Ahnung, 20% unseres Tourvolumens hatten. Aber das ist keine sustainable Position, weil wir in manchen Märkten noch nicht die Nummer 1 oder Nummer 2 waren. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn die Märkte wieder aufgehen, wieder investieren, um sicherzustellen, dass wir in den Nummer 1 oder 2 Spot kommen. In den Märkten, wo wir sind, in Deutschland, in Irland, in, keine Ahnung, in Spanien, in Griechenland, in allen Märkten, wo wir in dieser Position sind, sind die Märkte in sich rentabel und wachsen trotzdem noch mit 20-30% hier über hier. Das heißt, das ist ein sehr attraktives Geschäft. Du musst aber hingehen und sagen, da ist kein Platz für den dritten oder vierten. Das heißt, es ist so ein bisschen go big or go home. Entweder sagst du, ich zieh's durch.
Genau, aber ist das, genau, verstehe ich total. Und eigentlich seid ihr doch aus meiner Sicht noch in, auf dieser Kippe zwischen Digitalfirmen, die das machen und die an der Börse auch ein entsprechendes Storytelling haben und das halt auch so verkaufen und denen deswegen auch Verluste nicht nachgesehen wird, wo sagt, wir zahlen natürlich keine Dividende, wir hauen die Kohle raus, weil wir haben diese ganz große Vision und du, lieber Shareholder, kannst daran partizipieren und bist so das Amazon wie in den frühen Jahren oder mittleren Jahren so, ne? Und bei euch ist es ja so, aufgrund eurer Shareholder-Struktur wird ja wahrscheinlich von den Firmen auch noch erwartet, dass sie mal Geld verdienen. Also von jetzt irgendwie Daimler oder BMW, die sind ja nicht in dem Modus, dass sie sagen können, jetzt irgendwie wir verlieren jetzt hier Geld ohne Ende, weil die müssen ja, die sind ja noch nach wie vor so ein bisschen Dividendentitel fast schon. Und da gehört ihr dazu. Und ich stelle mir jetzt zumindest so vor, dass dann ab und zu mal einer bei der anderen sagt, ey, jetzt tut mal auf die Bremse hier, dieses Jahr schon wieder irgendwie 300 Millionen Verlust, das wollen wir nicht, das geht nicht. Und du denkst dir, scheiße, ich muss es aber machen, aber deine Shareholder passen da gar nicht dazu.
Ja, also das ist Gott sei Dank nicht so, wie du das vermutest. Da sind ja keine Laien am Werk. Ja? Das sind vielleicht nicht die, sozusagen, keine Ahnung, PEs, die sagen, ich drehe hier einen Investment nach dem anderen an den Börse, aber da sind ja wirklich sehr smarte Leute auf der anderen Seite, die das Geschäftsmodell schon sehr genau verstehen. Die sind jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei.
Das ist total, aber die können es halt nicht so in ihren Strukturen nicht so umsetzen wie jemand, der das dann...
Ich glaube, sie kriegen den Benefit nicht, den ein Finanzinvestor kriegen würde. Genau, ne? Genau, der sagt, ich kriege eine hohe Bewertung, solange ich das Wachstum zeigen kann und die Story mache.
Genau.
Aber dann ist die Frage, brauchen Sie aktuell die Bewertung? Oder sagen Sie, das ist für mich ein strategisches Invest, was ich gar nicht verkaufen will, weil ich aber sehe, dass es mir, dass, wenn wir sagen, dass privater Autobesitz vielleicht in Zukunft sich verändern wird, zumindest im innerstädtischen Bereich, dann müssen sich ja auch die großen OEMs, und deswegen, ich meine, du hast ja deinen Podcast mit Herrn Nies, auch überlegen, wie gehe ich denn damit um? So, und vielleicht sagen die, das ist ja eine interessante Überlegung, wie viel muss ich eigentlich, bin ich bereit zu investieren, um mir eine Realoption für die Zukunft aufrechtzuerhalten? So, und dann geht's darum, es ist ja nicht so, dass wir hingehen und sagen, ey, wir investieren dieses Jahr nochmal x Millionen Euro und danach auch nochmal, aber danach haben wir keinen Plan, wie es weitergeht. Ja, wir können ja in unseren Kohorten sehr genau sehen, wann wird eine Kohorte positiv, wie viel muss ich investieren und wann dreht sich das Gesamtgeschäft positiv, wo ich sage, ich kann auch den Overhead mit carryen. Das ist ja keine Geschichte, die sich in 10 Jahren irgendwann trägt. Ne? Also für uns, unser Ziel ist, also prior to Corona hatten wir eigentlich gesagt, dass wir Ende 22 auf einer Monatsebene rentabel arbeiten wollen, auch full profit. Wir haben jetzt 1,5 Jahre verloren, das heißt, das wird sich irgendwie Mitte 23 eher in 24 reinschieben, aber das ist ja eine absehbare Zeit, ne? Und vor allen Dingen der Beleg, dass wir sagen, auch wenn wir, Peru ist ein schönes Beispiel, ja, wir sind mit Uber Nummer 1 in Peru, ja, also da ist die reingekommen, wo alle gesagt haben, jetzt geht der Market goes crap. Was wir gesehen haben, ist, dass wir unsere Nummer 1 ohne Probleme, also nicht ohne Probleme, verteidigen konnten und den Markt trotzdem weiter rentabel bearbeiten können. Ja, das sind, also das heißt, wir haben genug Belege, dass wir ein stabiles, nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen und betreiben können, obwohl wir noch lange nicht zu Ende optimiert sind. Da ist noch so viel Potenzial da drin. Das heißt, ja, Investitionssumme da. Und nochmal was zu unseren Shareholdern. Hättest du mich in 2019 gefragt, gibt es eigentlich auch Nachteile? Hätte ich vielleicht gesagt, ja, und manchmal würde man sich wünschen, irgendwie schneller aus einem Board-Meeting eine Entscheidung zu bekommen. Aber wir haben in der Krise auch echt gesehen, dass es viel bringt, dass du jemanden hast, der sagt, pass auf, es ist nicht die erste Krise, die wir gesehen haben, es wird auch nicht die letzte sein. Wir glauben nicht, dass Corona das New Normal sein wird, das wird sich wieder erholen. Wir halten jetzt mal die Füße still und sitzen das sauber aus. Also allein diese Ruhe, die die reingebracht haben, wo alle Leute gesagt haben, okay, ich meine, ich saß da im April und habe von 3 Wochen gesehen, dass mein Umsatz um 95% gefallen ist. Ja, und du stehst da und sagst, also die Städte waren dicht, hat sich ja keiner mehr bewegt, war Curfew, Lockdown, nichts ging mehr. Und wenn du dann einen Shareholder hast, der sagt, jetzt durchatmen. Ja, natürlich machen wir alle Sachen, die notwendig sind, um zu sagen, okay, wir halten jetzt die Kosten im Griff und so weiter. Aber nicht jemand, der dann irgendwie sagt, und jetzt müssen wir alles raushauen, wir machen hier dicht, sondern sagt, wir sitzen diese Krise aus. Wir haben die Möglichkeiten, das auszusitzen. Wir haben die finanziellen Mittel, das auszusitzen. Wir vertrauen euch, dass euer Geschäftsmodell das Richtige ist. War eine riesen Unterstützung.
Und ja, dann also gibt's das, dann gibt's zur Belohnung für sowas auch ab und zu mal einen Bahnstreik.
Ja, Bahnstreike finden wir super. Finden wir ganz, ganz großartig. Da gehen bei uns teilweise wirklich die Touren völlig durch die Decke. Und wenn man das dann noch clever mit einer Kampagne verknüpft und auch als Kundenakquisitionssituation nutzt, ja, weil das ist, deswegen, das Geschäft macht so total viel Spaß, weil es unglaublich dynamisch ist. Ich komme aus dem Handel, wo du sagst, okay, du kaufst dir was irgendwie, keine Ahnung, Designzeiten, hast du irgendwie Produktionszeiten, dann hast du Logistik, dann hast du die Ware und dann verkaufst du die nächste Saison ab, aber du hast unglaubliche Vorlaufzeiten. Unser Geschäft ist ja teilweise tages- oder stundenaktuell. Ja, wenn wir sehen, Wetter dreht, ja, dann musst du überlegen, okay, Scooter Promotion macht jetzt relativ wenig Sinn, auch wenn wir die angesetzt haben, dann sind wir auf Carsharing oder auf Ride-Hailing setzen, weil im Regen wird keiner mit dem Scooter durch die Gegend. Das ist super spannend.
Glaubst du nur an selbstfahrende Autos in den nächsten 3-4 Jahren?
Ja, das ist, okay, der zweite Halbsatz, der war spannend. In den nächsten 3-4 Jahren.
In 10 Jahren
also,
noch.
Also. Ich glaube definitiv, dass wir es hinkriegen werden, dass Autos autonom fahren können. Und ich würde das sofort kaufen, weil ich finde selbst Autofahren, also ich brauche das nicht.
Aber auf dem Land dann irgendwie auf irgendwelchen Spezialstrecken?
Nee, das weiß ich nicht. Also natürlich, das wird eher kommen. Ne? Natürlich werden wir also auf Autobahnen und so weiter LKWs sehen, die autonom irgendwie 800 Kilometer runterbrettern und das auch sehr sicher, wahrscheinlich sicherer machen können als jeder Mensch. Das glaube ich, das wird sehr bald kommen. 2, 3, 4 Jahre vielleicht. Wenn ich mir dann Rom angucke, ja, dann sieht das vielleicht anders aus, wie sich dann, also das Problem ist, wenn du dich mit den Ingenieuren unterhältst, ich war in Kalifornien, hat mir das Autonomous Driving Lab von Daimler angeschaut und wenn ich unterhältst, sagst du, Marc, weißt du was? Wenn wir nur autonom fahrende Autos hätten, super simpel. Das Problem ist diese Hybridsituation, dass du einen nicht vorhersehbaren Menschen hast, der durch die Gegend fährt und auf der anderen Seite das autonom fahrende Auto. Also long story short, ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, wir sehen es erst in außerstädtischen Bereichen oder auf Fixed Routes. Ich glaube, wir sehen das im Public Transport, also mit Busstrecken und so weiter, bis das wirklich Level 5 in Personen Autos in High-Dense Urban Area kommt, weiß ich nicht. Ja, das kann 5 Jahre sein, 6 Jahre sein. Ich glaube, wenn es kommt, wird super spannend. Wenn es kommt, wird super spannend, weil dann gibt es für mich keinen Grund mehr, überhaupt noch ein eigenes Auto zu besitzen, weil dann wird es wirklich so sein, du hast ja keinen Fahrer mehr, sondern du gehst einfach da rein, das ist ein Auto, die Kategorie, die buchst du dir und fertig von A nach B.
Ist denn dein Shareholder oder ist euren Shareholdern so klar, was ihr für eine Perspektive hättet? Also ich nehme jetzt nochmal das Uber-Beispiel. Ich habe jetzt gerade mal kurz überschlagen, die machen so 10 Milliarden Umsatz, jetzt auch ein bisschen angeschlagen durch die Krise und natürlich auch ein bisschen Lieferumsatz dabei und sowas allem. Aber das heißt, die sind so mit Umsatzfaktor 9 bewertet. Das heißt, ihr werdet dann schon irgendwie jetzt, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, ist, also ihr könnt jetzt schon wirklich ein dicker Korn werden in Deutschland, ne? Was ja für so ein Unternehmen wie BMW oder so schon noch sehr viel Geld ist. Ne? Das ist ja irgendwie, wird das so gemanagt? Also berichtest du direkt an die CEOs, sprichst du dann mit dem BMW-CEO, mit dem Daimler-CEO? Also wenn du sagst, du gehst in die Fabriken rein, also bist du sozusagen einer der Top-Leute in den Konzernen oder?
Nein, die führen das. Also erstens, wir haben sehr kurzen Draht auch in den Konzernvorstand, aber zu den CFOs, weil es halt auch eher wie ein Finanzinvest betrieben wird, was ich für sehr sinnvoll halte, weil die meisten Diskussionen, die wir haben, sind ja, wenn die Strategie sozusagen verabschiedet und grundsätzlich das strategische Zielbild klar ist, dann ist ja eine Frage der Kapitalzufuhr im Wesentlichen. Es gibt ja nicht, dass wir jetzt sagen, wir haben unglaublich viele Synergien aus dem Konzern, die wir ziehen. Die gibt es ja im Wesentlichen nicht, sondern es geht darum, wir betreiben eigentlich ein autarkes Geschäft und die müssen ja auch immer aufpassen, ja, 2 Wettbewerber im Markt, ja, im Sinne von, wo ist denn eigentlich da die Grenze? Für uns ist es so, dass wir eigentlich sehr, sehr viel, nicht eigentlich, kannst du streichen, wir haben extrem viel Freiheit, das Geschäft so aufzubauen, wie wir wollen. Wir sind nah genug dran, um weil das Investment ja auch hoch ist, wie du gesagt hattest, dass die wirklich sagen, das ist ein Vorstandsthema, aber auf der CFO-Seite. Bin ich einer, definitiv nicht. Also wir sind eine Beteiligungsfirma von Daimler und BMW im Technologiebereich. Ich glaube, deren Kerngeschäft, das sind ganz andere Leute.
Wie stellt sich denn da, dass die eigentlich Wettbewerber sind? Also haben die ja dann auch, also gibt es da manchmal Querelen, die sich da
auch... Nein, zu uns finde ich das super. Also ich weiß nicht, was, also ob die untereinander sich immer abstimmen vorher, wahrscheinlich schon, würde ich zumindest machen. Bei uns reden die mit einheitlicher Meinung auf. Das ist super angenehm. Also wir merken, ganz ehrlich, wenn wir Board-Meeting haben, merken wir nicht, ah, das ist ja die typische Daimler-Seite und da ist die typische BMW-Seite, sind sehr, sehr gut aligned. Aber wir sitzen auch jeden Monat mit denen zusammen für 2 Stunden, ne? Und haben wirklich intensive Diskussionen, wie ist der letzte Monat gelaufen, was sind die nächsten Aktionen, was planen wir, wie sind die KPI, sind wir on track und so weiter. Das ist sehr, eine sehr enge Zusammenarbeit.
Und was sind sozusagen da gerade deine Fokusthemen? Also du hast, ne, das Plattformmanagement selber ist ja auch schon eigentlich ist ja operatives Alltag. Hm. Internationalisierung weiterhin, neue Städte anzuschließen, neue Gebiete anzuschließen.
Als meine Aufgabe habe ich ja eigentlich, also ich kann irgendwie nicht so richtig, ich habe auch keine richtige Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist sozusagen mein Management Team leistungsfähig zu halten, ja, dass die alle Freiheiten haben, alle Ressourcen haben in ihren Bereichen, egal ob Product Engineering, Marketing ist, ihre Themen voranzutreiben. Strategisch ist natürlich der Ausbau unserer Multimodal-Plattform. Ja, wir haben jetzt einen Vorsprung, ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren, wo wir wirklich vor allen Wettbewerbern sind, was das Thema Multimodalität angeht.
Also das heißt immer verschiedenste Services.
Genau, und die Player Aggregation von anderen Angeboten auf unsere Plattform und das nutzbar zu machen. Wir sehen, dass unsere Partner sehr zufrieden mit unserer Kooperation sind. Wir sehen, dass unsere Endkunden extrem zufrieden sind. Wir sehen unsere Kohorten, dass ein Kunde, der mehr als einen Mobilitätstype bei uns nutzt, eine deutlich höhere Retention-Quote hat, auf dem gleichen Incentive-Niveau als jemand, der nur eins nutzt. Das heißt, wir treiben uns auch strategisch. Das ist eine unserer wesentlichen Themen, wo ich mich persönlich drum kümmere.
Du bist wahrscheinlich der beste Mensch, den man als Referenzcall anrufen kann, wenn man sich gerade überlegt, als Finanzinvestor, soll ich jetzt bei Volt noch mitmachen oder soll ich bei Tier die nächste Runde machen oder soll ich bei, dann, wenn deine Daten hätte, dann wüsste man es wahrscheinlich.
Ja, wir würden natürlich solche Daten nie teilen, weil das ist ja, dann macht man es kaputt. Ich weiß es gar nicht. Wir sehen ja auch immer nur einen Ausschnitt. Ja, wir sehen immer nur den Ausschnitt, den unsere Kunden machen und wir haben keine Ahnung, wir können das ja nur schätzen. Irgendwas zwischen 3 und 12, 15% machen wir unseres Tourvolumens unserer Partner. Was aber okay ist, brauche ich gar nicht zu machen. Was ich will, ist, ich will ein signifikanter Partner für die sein, der rentables Zusatzgeschäft für die bringt. Ich will ja gerne, also diese Transformation kann ja keine einzelne Firma schaffen. Wir alleine können ja nicht sagen, wir transformieren jetzt die urbane Mobilität. Das geht nur im Netzwerk. Ich glaube fest daran, deswegen glaube ich auch an die Aufsplittung der Wertschöpfungskette. Das ist so ein komplexes Problem. Das kriegt keine einzelne Firma hin. Wenn sich einer hinstellt und sagt, ich mache alles alleine, ja, ich mache mein eigenes Ride-Hailing, ich baue mein eigenes Scooter, mein eigenes Carsharing. It's too big to have. Also das ist so kompliziert, ich glaube, und so kapitalintensiv, wenn ich sage, ich will alle meine Sachen selbst haben. Das heißt, es funktioniert nur in Kollaboration und in Netzwerken. Das heißt, wenn alle dasselbe Ziel haben, sagen, wir wollen eigentlich privaten Autobesitz in urbanen Städten sozusagen minimieren, dann muss man kollaborieren. Ja, und Public Transportation wird sozusagen ist der nächste Punkt. Das ist etwas, das ist auf der Liste, aber das ist auch eine Glaubensfrage. Ja? Glauben wir eigentlich, wir brauchen Public Transportation?
Also die S-Bahn anschließend sozusagen?
Ja, Busse, S-Bahn, U-Bahn, öffentlichen Nahverkehr. Hm. Ja? Also es gibt ja zweierlei drauf gucken. Die erste Sache ist, ist doch logisch, 50% der gesamten Bewegung in der Stadt, wenn es um Transportation geht, geht über den urbanen Nahverkehr, ja, oder öffentlichen Nahverkehr. Ich habe eine andere Meinung und ich sage, ja, aber 80% davon ist Daily Commute. Die haben ein Monatsticket, die wissen, wo sie ein- und wo sie aussteigen. Welchen Nutzen bringe ich eigentlich, das in meiner App abzubilden? Weil den werden die App nicht aufmachen deswegen. Ja, wir haben ein Monatsticket, gehen da rein, gehen da raus. Und für die 20%, die ein Ticket kaufen, wie groß ist wirklich, also der Aufwand, das zu bewerkstelligen, weil das ja ein Häuserkampf ist, die einzelnen Anbieter anzuschließen. Auch technisch ist das nicht also ganz ohne.
Die Hochbahn in Hamburg und dann die Hochbahn in München.
Ja, genau. Du hast dann den BVG, das München Verkehrsbetriebe, Hamburger und so weiter, ja. Also das ist ja wirklich allein in Deutschland hättest du 6, 7 Großintegrationen vor dir. Die Frage ist, welches Problem löst du denn da eigentlich mit? Und wir haben das lange diskutiert und ich sehe schon einen Upside in der Verknüpfung sozusagen ganzheitlich das abzubilden. Deswegen werden wir das jetzt auch testen. Um einfach mal von der Hypothese zu Daten zu kommen und sagen, okay, wir können ja viel glauben, aber...
Wo macht ihr das?
Wir haben es noch nicht kommuniziert, deswegen will ich es ungern hier kommunizieren.
Also in Deutschland?
In Deutschland. Sonst haut mir jemand auf. Wir machen es in Deutschland. Und ich bin ganz gespannt. Also ich glaube, es wird definitiv super spannend. Ich bin super, super neugierig, wie die Ergebnisse da sind.
Das heißt, es ist ein großes Thema, ne, sowas zu überlegen, zu durchdenken, ja, zu prüfen, ist dann halt irgendwie eine öffentliche Transportation mit reinzunehmen. Das andere Thema ist dann, neue Länder wahrscheinlich zu machen.
Branding ist ein großes Thema.
Branding ist ein Thema. Okay.
Wobei, ich meine ganz ehrlich, bei 2000 Mitarbeitern bist du auch nicht mehr irgendwie Projektmanager für ein Einzelthema, um zu sein, sondern mein Thema ist ja zu verstehen, wo ist die beste Opportunität für für ein Investment. Ja, ist es jetzt wichtiger, nochmal irgendwie 2-3 Millionen in eine Brandkampagne in einer Stadt reinzustecken oder das Geld lieber in ein neues Entwicklerteam reinzustellen, um Public Transportation anzubinden oder?
Denkt ihr über Marketing lokal nach? Also ist das irgendwie Brandkampagne in einer Stadt oder so?
Wir haben, Thomas managt das globale Branding-Team. Das heißt, wir werden jetzt stärker in ein Dachmarkenkonzept wechseln. Früher war es wirklich
Agenturen und so?
Ja, natürlich.
Das heißt, da kommen jetzt kreative Agenturen dazu?
Da kommen jetzt, also wir haben jetzt, wie gesagt, gerade einen Pitch laufen, deswegen habe ich die ersten Creatives gesehen, gefallen mir gut. Im Moment ist es noch so, dass wir teilweise sehr dezentral gearbeitet haben. Wir werden das jetzt deutlich zentralisieren, weil wir auch sagen, Marke ist eigentlich, also ich bin persönlicher Meinung, Marke muss Diktatur sein, da können jetzt nicht alle mitreden. Und wenn du diktatorisch arbeitest, das klingt gerade ein bisschen martialisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dann muss es auch zentral geführt werden. Ja, und das heißt, wir werden jetzt sozusagen die Markenführung zentral steuern, auch die Kampagnen zentral in die Märkte reinsteuern. Das heißt, früher hättest du hier 6 Marketingkampagnen nebeneinander legen können von England, Frankreich, UK und so weiter, auch noch in 2020 und 2021. Da würdest du keine klare Linie sehen. Das waren immer mit sehr starken Local Touch. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich gut, aber wenn du sagst, du brauchst eine internationale Marke auf, muss die halt stringenter geführt werden.
Okay. Krass.
Ja, also, bin ich langweilig.
Nee. Also es ist auf jeden Fall extrem, klingt nach extrem viel Dynamik. Und wirklich, also es ist sozusagen an der vordersten Front auch der Digitalisierung, natürlich der Mobilitätswende oder ne, also ganz vielen Kernthemen, die ja gerade die Gesellschaft die Welt bewegen, also.
Ja, wenn man das Thema nachhaltig noch gar nicht angesprochen hat.
Also ist das, seid ihr aktuell, würdet ihr sagen, dass euer Netto-Netto-Beitrag zur Nachhaltigkeit heute, positiv oder negativ?
Ja, wir haben es neutral. Also wir machen komplettes Offsetting aller Emissionen, die wir haben. Nicht nur
okay, jetzt mal Offsetting rausgenommen. Also als rein, Offsetting ist ja immer auch so ein bisschen.
Ja, gut, du kannst natürlich sagen, aber wir haben ja auch ein klares Ziel, dass wir sagen, wir wollen bis 2030 komplett neutral arbeiten, ohne ein Offsetting zu betreiben. Und wir treiben zum Beispiel die Elektrifizierung unserer kann ich ja gar nicht sagen, aber unserer Partner-Taxiflotten und Mietwagenflotten voran, indem wir halt gezielt Incentives aussteuern, indem wir sagen, pass auf, wenn du dich engagst, dann machen wir und du ein On-Car-Advertising drauf machst, zahlen wir den doppelten Betrag, um halt sozusagen die Kosten für das
Elektrik. Aber es ist ja die alte Diskussion im Kern. Ich sag mal, die du mit den ganzen auch Roller-Anbietern zum Beispiel diskutieren kannst, ist das überhaupt, also erstmal jetzt aktuell heute ein Vorteil. Die sagen ja, mittelfristig verdrängt es dann Autos und dann fahren die alle elektrisch und so, aber man könnte ja sagen, ja, wenn es das ganzen Rollerkram nicht gäbe, dann würden wir jetzt alle wahrscheinlich irgendwie laufen und das wäre auf jeden Fall mal nachhaltiger, als da irgendwelche Roller hinzustellen, die irgendwo gebaut wurden und sonst was. Ne?
Ja, aber was ist denn eine Stadt? Also gebe ich dir recht, klar, am besten wäre es, wir würden alle zu Hause auf einer Farm sitzen und nur laufen und keinen Strom haben und keinen Fernseher und so weiter, aber das ist ja nicht die Realität. Die Frage ist doch, wir haben noch in Corona gemerkt, wie schwierig das ist, wenn es keine Interaktion mehr gibt, wenn Leute sich nicht mehr bewegen dürfen. Das ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, sagen, ich will mich austauschen, ich will Leute nehmen, ich will Sachen entdecken, ich will von A nach B kommen, ich will mich bewegen. Ja, also Freiheit, warum wollten wir alle einen Führerschein haben, als wir 18 waren früher, also in meiner Generation noch? Ja, ich bin in Herten groß geworden, im Ruhrgebiet. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, war mit dem Auto. Ja, also deswegen war für mich das Größte. Die Frage ist doch jetzt, wie kann ich das denn schaffen, wenn das ein Grundbedürfnis ist, das möglich nachhaltig darzustellen oder abzubilden? Und ich glaube, dieser Shitstorm, den teilweise Scooter-Provider vor allen Dingen oder auch Bike-Provider in China oder auch in den USA abbekommen haben, der war vielleicht zu dem Zeitpunkt gerechtfertigt. Wenn ich mir allerdings heute unsere Partner angucke, wie gewissenhaft die mit ihren Assets umgehen, wie viel die investieren, um stabile, nachhaltige Scooter, die halt nicht nur 6 Monate halten, sondern 2 oder 3 Jahre halten mit swappable Batteries, wo halt wirklich auch viel Recycling passiert, das ist schon deutlich, also das geht alles deutlich in die richtige Richtung. Sind wir schon da? Nein. Aber ich glaube trotzdem, dass das Konzept, wo Leute sich Infrastruktur teilen, immer nachhaltiger ist, wo jeder sagt, ich kaufe mir meine eigene Infrastruktur und 90% der Zeit steht sie am Straßenrand und wird nicht bewegt. Das kann nicht nachhaltiger sein. Ja, also allein bei Logik nicht.
Also ich meine, ich hatte kurz vor Corona mit dem Lawrence Leuschner Podcast gemacht, das ist ja der Gründer von Tier und der auch sehr sich für Nachhaltigkeit engagiert und der hat das auch so beschrieben, dass das irgendwie kommt, aber natürlich der Weg dahin ist erstmal im Zweifel auch ökologisch gesehen mit einem tieferen Fußabdruck versehen, als dann, als er vielleicht, wenn man gar keinen Weg einschlagen würde, ne? Also wenn man weiter so machen würde.
Wie ja, aber da bin ich immer der Meinung, mittelfristig und langfristig ist wichtiger als kurzfristig. Ja, natürlich können wir alle kurzfristig optimieren, aber wenn wir nachhaltig das Problem nicht lösen, dann haben wir nichts gewonnen. Und deswegen ist es auch, also das muss immer eine Balance sein und man muss halt dann so viel tun, um diesen kurzfristigen, eventuell negativen Impact irgendwie auszugleichen, so gut das irgendwie geht. Aber deswegen das Richtige nicht zu tun, auch wenn es am Anfang schmerzhaft ist, ist doch total falsch. Also wenn wir sagen, das ist die Lösung für die Zukunft, die nachhaltiger ist, als dass jeder ein eigenes Auto, ein eigenes Fahrrad, ein eigenes Scooter besitzt.
Wie viel Prozent eures Umsatzes bezahlt ihr für Offsetting?
Oh, das weiß ich nicht.
Größenordnung? 3-4%?
Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich liefere das gerne nach, wenn das wenig ist. Okay. Aber ich weiß es wirklich nicht. Wenn es ein Riesenbetrag wäre, wüsste ich es, weil dann in der P&L groß auftauchen würde.
Aber okay, aber tut er nicht.
Nee, aber deswegen, wir haben ja auch, das darf man nicht vergessen, wir haben ja mittlerweile mehr elektrische Fahrzeuge, wenn wir Scooter und E-Bikes alles mit einzelnen Elektromopeds, als wir Combustion Engines haben. Ja, diese Ausweitung der Plattform ist natürlich auch der Weg, den wir gehen, um halt diese nachhaltige Mobilität nach vorne zu treiben. Wenn ich mir die Elektrifizierung der Flotte angucke, nochmal darauf zu kommen, das hat ja auch viel damit zu tun, sozusagen Education bei den Fahrern zu machen. Ja, wenn wir die ganzen Bonus-Incentive-Programme der Regierung noch haben und das reinrechnen, ist es deutlich attraktiver für einen Fahrer, mit einem Elektroauto zu fahren, als mit einem Combustion-Engine. Das ist natürlich eine Investition für den Fahrer und er sagt, okay, aber berechne ich das über wie viele Jahre und so weiter. Das heißt, es reicht nicht nur, eine Incentive rauszustecken, sondern es muss auch ein starker Dialog mit unseren Fahrern passieren, damit die diesen Weg mit uns gehen. Oder teilweise mit den Flottenmanagern, wenn es Taxizentralen sind oder größere Betreiber sind.
Was ist denn eigentlich der meistgebuchte Ride über euch? Also welches Vehikel wird am meisten gebucht?
Oh, super unterschiedlich pro Stadt, ne? Also, jetzt fangen wir mal von dem ganz einen Ende an. Wenn ich in Kolumbien gucke, ist es das klassische Private Hire, weil da Infrastruktur ganz anders aussieht.
Uber,
ne? Ein vergleichbares Uber-Thema, ne? Also das lizenzierte Mietwagengeschäft, was es da gibt. Wenn ich mir, keine Ahnung, Irland angucke, ist es das klassische Taxi mit Abstand, sind wir irgendwie Marktführer mit 90% Marktanteil. Wenn ich mir Berlin angucke, haben wir mittlerweile 25% unserer Touren sind außerhalb des Ride-Hailings-Geschäft und da ist irgendwie Taxi und Private Hire ungefähr das Gleiche. Also haben wir irgendwie, keine Ahnung, oh, ist das denn dann 75-2, also irgendwie 38% Taxi, 38% Mietwagen und dann haben wir halt Scooter. Ich persönlich glaube, dass wir innerhalb von 12 Monaten mehr als die Hälfte aller unserer Touren außerhalb des klassischen Ride-Hailing-Geschäftes machen werden.
Heißt dann mit Scootern oder so?
Scooter, Fahrräder, Carsharing, alles, was dazugehört.
Okay. Also da kommt das Wachstum her?
Nee, das Wachstum kommt auch aus dem Kerngeschäft. Das wächst ja auch noch weiterhin extrem stark. Ne? Also wir reden immer über 25% Year-over-Year-Wachstum, aber das... Die Möglichkeit, einem bestehenden registrierten Kunden weitere Mobilitätsangebote zeitgerecht, situationsgerecht anzubieten und dann eventuell auch mit einer Promotion zu einer Nutzung zu versehen, das ist gigantisches Potenzial. Ja, wie kann ich das darstellen? Das ist ja im Prinzip, alle Kunden sind dir bekannt, ja, die brauchen ja, das ist in der App schon installiert, du brauchst jetzt nur sagen, guck mal, es scheint die Sonne, willst du nicht mal den Scooter ausprobieren, weil der ist genau eine Minute von dir weg. Ja, und ich gebe dir sogar noch ein Unlocking-Fee umsonst beim ersten Mal. Das heißt, dieses zu treiben und dann die Wiedernutzung hochzuhalten, zumindest die ersten 2-3 Mal, damit sich sozusagen Retention-Effekt ansetzt, das ist ein gigantisches Potenzial. Also wie gesagt, wir sind von 0 Rides oder ein paar 100 Rides auf 500.000 Rides innerhalb von, 5 Monaten gekommen und wir sehen Week-over-Week Growth zweistellig. Also das ist richtig, richtig Wahnsinn, was da abgeht.
Krass, also wenn ich jetzt so alles höre, du hast einen guten Job gemacht, ich habe gerade drüber nachgedacht.
Nee,
schade. Schade, dass man nicht investieren kann, weil eigentlich, um es nochmal so jetzt mit Eckdaten zusammenzufassen, ihr habt da einen Marktplatz geschaffen, irgendwie, der jetzt gerade vor allen Dingen nach Corona, also es ist ja so eine Art vielleicht dann Nach-Corona-Gewinner, ne, also Corona-Verlierer, der dann nach Corona-Gewinner ist. Extremes Wachstum, ist schon sehr viel Umsatz da. Also wenn man jetzt überlegt, mit der meinen unterstellten 200 Millionen Plattform Innenumsatz mal 10, also oder den Größenordnung mit Uber Multiple, dann wärt ihr 2 Milliarden wert. Mit einer 20% Take-Rate auf dem Marktplatz bei dem Wachstum, das könnte man sich ja fast als Investor schönreden und sagen, das ist ein geiles Business.
Hoffentlich nicht schönreden. Also unsere Investoren sind ja nicht naiv. Ja, die sagen das ja nicht, weil ich sage, ich will auf ewig jetzt da Geld versenken. Natürlich muss da ein Business Case dahinter sein, der sich trägt.
International, super Arbeit. Freue mich, tolle deutsche Digitalfirma.
Ja, finde ich auch. Das Team hat das super hingekriegt. Bin total happy.
Die man auch manchmal nicht so sieht, ne, weil sie halt nicht so jetzt in dieser Digitalszene so klar ein eigenes Profil hat, aufgrund der Gesellschaftsstrukturen, vielleicht auch aufgrund der verschiedenen
Rebrandings
und so. Und du bist ja auch quiet. Also ich meine, du bist jetzt ja nicht so, dass du sagst, irgendwie, ich bin jetzt der Unicorn-CEO einer Digitalfirma, der jetzt bei Markus Lanz sitzt. Keine Ahnung. Ne, so.
Nee, das bin ich auch nicht. Kriege ich auch von unserer PR-Abteilung oft gesagt, Marc, du musst da mehr machen, aber das ist so, ich mache das nicht, ich arbeite nicht mal mit der Firma zusammen, das nach vorne zu treiben. Aber freut mich, dass ich dich begeistert
habe. Ja,
hat.
Doch,
das ist schön.
Das ist eine gute Geschichte, fand ich sehr, sehr interessant, hab viel gelernt und drück euch natürlich die Daumen.
Dankeschön.
Wir machen auch gemeinsam einen Podcast.
Ja, genau.
Von A nach B. Für den Klima wollen wir nicht unterschlagen, also auch als Disclaimer. Auch darüber hinaus bin ich mir sehr gespannt, was ihr jetzt an Marketing macht oder an Werbung macht. Jetzt irgendwie verfolgen wir auch, als wenn es jetzt aggressiver wird, hast jetzt, wenn den Pitch da gewinnt, bin ich mal gespannt, und was die dann da sich schön ausgedacht haben.
Ja, wird gut. Wir haben jetzt noch eine Kampagne, die kommt jetzt im Oktober rein, die ist noch nicht von der neuen Agentur. Die neue Agentur wird dann Q1 rauskommen.
Okay, ist schon klar, wer das wird?
Thomas hat einen klaren Favoriten.
Aber dann, das wissen die noch gar nicht.
Die wissen das auch nicht. Nein.
Okay.
Das ist auch spannend. Das ist wirklich spannend. Das ist eine super spannende Zeit gerade.
Okay. Alles klar. Ja,
super. Marc, danke. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ciao.
Danke. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.